2. Korinther 6. Wir haben die letzten Wochen über unsere Motivation für unser Leben, beziehungsweise für unseren Dienst, für Gott gesprochen. Wir haben gesprochen über die Gnade Gottes und dann, dass wir diese ewige Perspektive haben, diese Wahrheit begreifen, dass wir Menschen ewig leben werden und wirklich der weitaus längste Teil unseres Lebens wird in der Ewigkeit sein und nicht hier in dieser Welt. Und wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen vor Jesus für unser Leben und er wird uns belohnen, die wir ihn kennen, für all das, was wir für ihn getan haben mit der richtigen Motivation. Und wir können hier Schätze im Himmel sammeln. Und dann haben wir über die Furcht des Herrn gesprochen. Wir wollen für ihn leben, weil wir Ehrfurcht haben vor ihm, weil wir Respekt haben vor Gott, wegen dem, wer er ist, weil er Gott ist, weil er allmächtig ist, wegen dem, wie er ist, seine Liebe, seine Reinheit, seine Heiligkeit, wegen dem, was er für uns getan hat. Er verdient es wirklich, dass wir für ihn leben. Dass wir ihm gehorsam sind. Und dann, letzte Woche haben wir uns den Vers 14 angesehen, hier im Kapitel 5, wo Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Gott liebt mich. Gott mag mich. Und Johannes sagt uns, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir Vergebung haben können und versöhnt sein können mit Gott, damit wir neue Menschen sein können. Und wenn er sein Leben für uns gegeben hat, dann sollten wir nicht unser Leben für ihn leben und ihn lieben mit allem, was wir sind. Und weil wir verliebt sind ineinander, ist es eine Freude für uns, für Gott zu leben. Es ist keine Last für ihn und mit ihm zu leben. Genauso wie er aus freiem Willen für uns in den Tod gegangen ist, wegen der Freude der Gemeinschaft mit uns, die vor ihm lag, wie Hebräerbrief uns das sagt. Also wir wollen ihm Freude machen, wir wollen ihm gefallen als unserem Geliebten und es gibt keine größere Motivation als die Liebe. Und wirklich nichts in unserem Leben gibt uns mehr Sicherheit und mehr Freude als dieses Wissen, dass wir geliebt sind. Und jetzt sind wir sein Leib in dieser Welt, durch den Jesus handeln will und durch den er leben will, so wie durch seinen Leib, seinen physischen Leib vor 2000 Jahren. Jesus wohnt in uns und er will sein Leben durch uns leben. Wir sind seine Hände und seine Füße und seine Münder. Paulus hat gesagt im Vers 1 hier im Kapitel 6, wir sind Mitarbeiter Gottes. Er hat gesagt, wir sind Gesandte an Christi Stadt im Kapitel 5, im Vers 20. Wir sind seine Botschafter, die andere Menschen einladen und bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und was für ein Vorrecht das ist, dass wir Mitarbeiter Gottes sein dürfen, des allmächtigen Gottes. Dass wir seine Botschafter sein dürfen, seine Bevollmächtigten. Dass wir ihn vertreten dürfen in dieser Welt. Und was für eine wunderbare Botschaft wir haben, die wir weitergeben dürfen. Was für eine wunderbare Person wir vertreten dürfen, was für ein wunderbares Reich wir vertreten dürfen, das Reich Gottes. Nicht irgendeine irdische Nation, die gute Dinge an sich hat, also in Deutschland die Bratwurst, aber die auch schlechte Dinge hat. Dass ungeborene Menschen umgebracht werden in unserem Land. Und so als Botschafter für ein irdisches Land wäre es irgendwie so zweigeteilt. Es wären gute Dinge und schlechte Dinge, die wir vertreten müssen. Aber wir dürfen das Reich Gottes vertreten, das perfekt ist und vollkommen ist. Und wir dürfen den einzig wahren und heiligen und reinen und gerechten und liebevollen Gott vertreten. Was für ein Vorrecht. Was für eine Ehre das ist. Und was für eine Wertschätzung uns Gott dadurch zeigt, dass er uns es anvertraut hat. Ich meine, allein das sollte uns schon hoch motivieren. Aber auch was für eine hohe Berufung, was für eine Verantwortung. Das Bild, das Leute von Gott haben und von seinem Reich, von seiner Gemeinde, das hängt von uns ab, von unserem Verhalten. Na, wenn, sagen wir, der deutsche Botschafter, sagen wir in Österreich, besoffen und gröhlend durch die Straßen läuft und die Leute beschimpft und betrügt, dann würden die Österreicher sagen, hey, die Deutschen, die sind Säufer und Betrüger und niveaulos, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber wenn der deutsche Botschafter höflich ist und freundlich ist und liebevoll und selbstlos ist, dann werden die Leute sagen, Mann, die Deutschen, das sind die tollsten Menschen auf Erden. Ich will dort leben in Deutschland. Ich möchte den Präsidenten kennenlernen von Deutschland. Und so ist es mit uns Christen. Jeder einzelne von uns, jede Familie, wir sind Botschafter der Gemeinde Jesu. Und wir sind Botschafter für das Reich Gottes. Wir sind Botschafter für Gott selbst. Und je nachdem, wie wir leben, wird das Bild beeinflussen, das die Menschen haben vom Reich Gottes und von Kirche, ja, von Gott selbst. Das Gottesbild wird es prägen. Die Leute werden entweder sagen, ihr seid Heuchler, Betrüger, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder sie werden uns anschauen und sagen, wow, da gibt's was in deinem Leben, was attraktiv ist, was mich anzieht, was ich kennenlernen will. Du bist ehrlich, du bist liebevoll, du bist gerecht, du denkst an andere. Und Mann, du hast Freude, du hast Trost, du hast Frieden, selbst in schwierigen Umständen in deinem Leben. Was ist es, was du hast und was ich nicht habe? Und dann können wir antworten, das ist nicht etwas, sondern das ist jemand. Das ist Jesus. Er hat mich erlöst von meinem alten, verlorenen, selbstsüchtigen Leben, diesem Gefängnis, in dem ich drin war, diesem Einsamen. Und jetzt lebt er in mir und durch mich. Und hey, das, was du hier siehst, das ist die Manifestation seines Lebens in mir. Weil ich bin nicht von Natur aus so. Oder aus mir selbst, aus meiner Kraft kann ich nicht so leben. Ich bin von Natur aus sehr selbstsüchtig. Aber es ist sein Leben, was du siehst. Und es ist seine Kraft, es ist die Beziehung mit ihm, die mich verändert. Und weißt du was? Jesus liebt dich. Und er ist auch für dich gestorben, für deine Schuld. Und er möchte auch in dir leben. Und ich möchte dich an seiner Stadt bitten, lass du dich versöhnen mit Gott. Hey, es geht nicht um Gesetzlichkeit oder irgendwelche äußeren Traditionen, dass du in die Kirche gehst und getauft bist und konfirmiert bist. Das ist nicht das, was dich in Beziehung mit Gott bringt. Das ist nicht das, was deine Schuld wegnehmen kann. Sondern es ist Jesus, der für deine Schuld gestorben ist und sie auf sich genommen hat, der deine Schuld sich zurechnen hat lassen, damit er dir sein perfektes Leben, sein heiliges, sein sündenloses Leben zurechnen kann. Wenn du das nur willst. Wenn du ihn einladest, in dein Leben zu kommen und ihm dein Leben anvertraust, in einem einfachen Gebet und sagst, Jesus, ich glaube, dass du gestorben bist für meine Schuld. Und ich bekenne dir, ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Und Jesus, ich möchte es jetzt im Vertrauen für mich persönlich in Anspruch nehmen und ich möchte mich entscheiden, für dich zu leben. Bekehrungsgebet, wie wir das nennen. Einfache Entscheidung. Und so sind wir Botschafter an Christi Stadt. Oder wie Jesus gesagt hat, wir sind Licht und Salz in dieser dunklen und in dieser geschmacklosen Welt. Jesus hat zu den Jüngern gesagt in Lukas 24, zu den Jüngern, die dort waren auf dem Weg nach Emmaus, wo er ihr Verständnis geöffnet hat, dass sie die Schriften verstanden haben. Er hat gesagt, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen muss die Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. in seinem Namen. Wenn wir in seinem Namen handeln, das spricht von Autorität, die er uns gibt, an seiner Stelle als seine Botschafter. Aber der Name in der Bibel bedeutet auch immer die Person selbst, auch seinen Charakter. Das heißt, im Namen Jesu zu beten oder im Namen Jesu zu handeln, bedeutet in seiner Liebe, in seiner Geduld, in seiner Heiligkeit, in seiner Ehrlichkeit. Und so geht es nicht nur darum, was wir verkündigen und was wir sagen als seine Botschafter, sondern auch, wie wir es sagen und wie wir es vorleben. Das klassische Beispiel in der Bibel ist Mose. Erinnert ihr euch an diese Begebenheit, wo das Volk wieder mal gemurrt hat in der Wüste und sie durstig waren und kein Wasser hatten? Und Gott hat zu Mose gesagt, sprich zu diesem Felsen und ich werde Wasser hervorkommen lassen für das Volk. Und Mose war zornig auf das Volk und hat gesagt, hört ihr Widerspenstigen, werden wir nicht Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und dann hat er den Stab genommen in seiner Hand und hat zweimal auf den Felsen geschlagen. Und Gott war gnädig, er liebt sein Volk, er hat trotzdem Wasser gegeben. Aber dann hat er ein ernstes Wort geredet mit Mose und mit Aaron. Weil sie haben ihn falsch repräsentiert. Sie haben den Menschen den Eindruck gegeben, dass Gott zornig wäre auf sie, obwohl das nicht war. Und sie haben wirklich so ein bisschen getan, als ob das Wunder was mit ihnen zu tun hätte. Werden wir euch nicht Wasser geben? Und nebenbei haben sie noch so ein Bild versaut, dass es sein sollte für das Neue Testament. Der Fels, der Christus ist, wurde nur einmal geschlagen, nicht zweimal. Die Konsequenz davon war, dass sie das Volk nicht ins verheißene Land führen durften. Also es ist wichtig, dass wir Gott richtig repräsentieren in dieser Welt. Und ihr habt es vielleicht schon gehört, wir sind vielleicht die einzige Bibel, die Menschen je lesen werden in ihrem Leben. Paulus wird uns jetzt einen Einblick geben in sein eigenes Leben als Botschafter Gottes. Und dann wird er die Korinther und ich denke auch uns auffordern, es ihm gleich zu tun. Kapitel 6, Vers 3. Und wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde. Wir geben keinen Anstoß. Was er nicht meint damit ist, dass wir Kompromisse eingehen, weil wir es allen recht machen wollen. Dass wir uns überall anpassen. Nee, wir wissen, Paulus hat ganz anders gelebt. Das war das Gegenteil. Überall, wo er hingegangen ist, hat es in einem Tumult geendet. So eine Entzweiung hat er hervorgerufen. Und wirklich, das Leben Jesu war genauso. Viele Menschen haben Anstoß genommen. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, die werden auch euer Wort halten. Also es ist eine Tatsache, die Menschen werden Anstoß nehmen an uns wegen ihm, den wir repräsentieren. Ihr kennt es, man muss manchmal nur den Namen Jesu aussprechen und manchen Leuten stellt es die Nackenhaare auf. Und wenn wir ihm nachfolgen, wenn die Freunde sagen, hey komm, wir gehen dann saufen, kommst du mit? Und wir gehen nicht mit. Und wir gehen nicht mit in den perversen Film. Und wir Christen sind gegen Sex vor der Ehe. Und wir werden nicht mit unseren Kollegen Steuern hinterziehen, sondern wir werden im Gegenteil, wir werden ehrlich arbeiten. Die ganze Arbeitszeit, die wir unserem Chef versprochen haben. Und Menschen, die uns beobachten, die anders leben wollen, das wird sie überführen. Weil die Menschen in ihrem Herzen genau wissen, was richtig und was falsch ist. Gott hat sein Gesetz auf unser Herz geschrieben, heißt es in der Bibel. Und so nehmen Menschen Anstoß, weil sie überführt werden von Jesu Leben in uns, von seiner Heiligkeit, von seiner Reinheit. Aber nicht wegen uns. Die nehmen nicht Anstoß an uns, weil wir selbstsüchtig sind oder stolz oder Heuchler sind oder kritisch oder ätzend einfach. Nein, weil sie Jesu Leben in uns sehen. Das überführt sie in ihrem Herzen. Und wirklich, wenn noch nie jemand Anstoß genommen hat an dir, oder sich lustig gemacht hat über dich wegen Jesus und weil du ihm nachfolgst, dann musst du dich fragen, ob du wirklich für ihn lebst, ob du wirklich radikal bist in deiner Nachfolge. Paulus spricht hier nicht davon, dass es keinen Anstoß gibt, nicht Anstoß wegen Jesus, sondern Anstoß wegen sich selbst, wegen ihm. Negativen Sinn, Anstoß, weil wir nicht nach Gottes Wort leben oder weil wir selbstsüchtig sind oder arrogant oder stolz oder unehrlich, habsüchtig, kritisch, Heuchler. Das ist hier gemeint. Wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde. Sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, als diejenige, die ihm nachfolgen, die ihn repräsentieren, seinen Charakter. In vielem Ausharren oder Geduld, Standhaftigkeit in schweren Umständen. Das ist eine Liebe, die nicht aufgibt, wenn sie abgelehnt wird oder wenn die Umstände schwer werden oder die Person schwierig ist, die wir lieben. In vielem Ausharren, in Drangsalen, Stress, in Nöten, in Ängsten. Vers 4 hier haben wir diese allgemeinen Herausforderungen des Lebens, durch die jeder Mensch durchgeht, Christ oder Nicht-Christ. In Schlägen, Vers 5, in Gefängnissen, in Tumulten. Das waren die Leiden, die die Menschen Paulus zugefügt haben, um Jesu willen, in Mühen, in Wachen, in Fasten. Mühen, das ist ein starkes Wort hier im Griechischen. Mühen bis zur Erschöpfung. Paulus war ein harter Arbeiter. In Wachen, hat Nächte durchgearbeitet, studiert, gepredigt, gelehrt, gebetet. In Fasten. Die Entbehrungen, die Paulus auf sich selbst genommen hat, aus eigenem Willen, sich selbst dafür entschieden hat. Paulus war nicht im Dienst, um zu bekommen, sondern war im Dienst, um zu geben. In Reinheit, Vers 6, in Erkenntnis, Erkenntnis von Gottes Wort, der Wahrheit, Erkenntnis von Jesus selbst, diese Intimität, Vertrautheit mit Gott. Das Wort Erkennen in der Bibel wird oft gebraucht für diese intimste Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. In Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut oder Geduld, in Güte oder Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Reden der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Könnt ihr aus eigener Kraft zu leben? So ist die Kraft des Heiligen Geistes, die wirksam wird, wenn wir uns ihm anvertrauen und ihm hingeben, einfach gehorsam sind. Es ist Gott, der durch uns wirkt. Seht ihr, unser Leben ist Zusammenarbeit mit Gott. Er wird nicht ohne uns wirken, aber auch wir können nicht ohne ihn Gottes Werk tun oder so leben, wie es ihm gefällt. Und ich finde, das ist das Einzigartige, das ist das Wunderbare am Christentum, dass Gott uns nicht nur sagt, wie wir richtig leben können oder richtig leben sollen oder leben dürfen, wie wir heil leben können, sondern er befähigt uns auch, so zu leben. Das ist der Unterschied zu vielen anderen weisen Männern oder vielen anderen Religionen, die durchaus mal was Gutes sagen. Liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Hey, tolle Philosophie, aber wer gibt dir die Kraft, so zu leben? Nur Jesus in uns, die Kraft des Heiligen Geistes. Weiter im Vers 7. Mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Also Defensiv- und Offensivwaffen, so Bild von Schild und Schwert. Epheser 6 spricht zu uns mehr über diese geistlichen Waffen in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Die das sind Wahrheit oder Wahrhaftigkeit und seine Gerechtigkeit für uns. Das Evangelium, Glauben, Schild des Glaubens, Gottes Heil, Gottes Wort, unser Schwert. Gebet, Fürbitte, unsere Artillerie. Und dann im Vers 8 hier sehen wir einen Kontrast wie die Welt oder die Leute, die den Paulus schlecht machen wollten bei den Korinthern, wie die ihn gesehen haben. Und im Kontrast dazu, wie Gott ihn gesehen hat und die Menschen, die Gläubigen, die Paulus angenommen haben. Ich mag das an Paulus. Paulus war so radikal für Jesus. Er war so schwarz oder weiß, dass die Menschen ihn entweder geliebt haben oder ihn gehasst haben. Das erinnert mich an die Religionslehrerin, die den Gebetskreis gegründet hat, in dem ich mich bekehrt habe. Die hat allen so offen und so klar das Evangelium und die Bekehrung gepredigt, dass die Menschen sie entweder gehasst haben oder sie geliebt haben. Die Schüler, die Eltern, die Kollegen. Gab es irgendwie nicht viel dazwischen? Gab es nicht viele, die neutral waren oder irgendwie phlegmatisch bleiben konnten bei ihr? War schwarz oder weiß? Sie haben sie geliebt oder gehasst? War sehr effektiv, diese Frau. Ich kenne wahrscheinlich um die 100 Leute, die durch sie zu Jesus gekommen sind. Aber war auch sehr angefeindet. Und ich glaube, so war es mit Paulus. Menschen haben ihn und seine Botschaft entweder angenommen oder sie haben ihn gesteinigt, haben Steine auf ihn geworfen. Paulus sagt im Vers 8 mit Ehre und ohne Ehre, mit böser und guter Nachrede, als Verführer, so haben die einen gesehen, als Wahrhaftige, so haben die anderen gesehen, als Unbekannte und Wohlbekannte. Ich mag das Wohlbekannt, nicht nur bei Gott, sondern auch beim Feind. Erinnert mich an die Apostelgeschichte, Kapitel 19, wo Gott Paulus gebraucht hat, um Wunderwerke zu tun. Und da gab es diese jüdischen Beschwörer, diese Söhne des hohen Priesters Skevas. Und die haben gedacht, okay, sie können auch diese äußere Formel irgendwie verwenden und Namen Jesu als Beschwörungsformel verwenden. Und die sind zu irgendeinem Besessenen gegangen und haben gesagt, im Namen Jesu, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Und ich mag das, dieser Dämon, dieser böse Geist hat gesagt, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und dann ist ja dieser besessene Mann auf diese Beschwörer losgesprungen und hat sie verwundet. Die sind weggelaufen. Hat sie fertig gemacht. Eine dieser witzigen Geschichten. Wenn du die Bibel liest, das ist unglaublich. Voll abgefahren. Vers 9, als Sterbende, und siehe, wir leben, als Getüchtigte und doch nicht getötet, als Traurige, traurig über die Menschen, die das Evangelium ablehnen, die verloren gehen, traurig über Christen, die in Kompromissen leben, über die kaputte Welt, in der die Menschen sich zerstören, aber alle Zeit uns freuen, die Freude des Herrn, als Arme, aber viele reich machend, als nichts haben und doch alles besitzen. Ich mag das. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Zumindest alles, wonach unser Herz sich wirklich sehnt, wozu wir geschaffen sind. Alles, was wirklich zählt. Allen geistlichen Reichtum, den Gott für dich hat. Wir sind Miterben mit Christus. Beziehung und Friede mit Gott. Sinn in unserem Leben. Echte Hoffnung, wahres Leben. In den Augen der Welt mögen wir vielleicht arm sein, nichts haben. Mögen wir Loser sein, aber in Wirklichkeit sind wir die reichsten Menschen auf dieser Erde. Paulus hat uns sein Vorbild gezeigt. Und jetzt wird er zu den Korinthern sprechen, wie ein Vater zu seinen Kindern spricht. Wir wissen jetzt schon, dass es in Korinth diejenigen gab, die den Paulus abgelehnt haben. Und die stolz waren, deren Gefühle irgendwie verletzt haben, weil Paulus ihnen die Wahrheit gesagt hat. weil er sie korrigiert hat in diesem ersten Korintherbrief. Diese Sünden, diese Kompromisse, die sie nicht loslassen wollten, weil sie sich nicht selbst verleugnen wollten. Und es gab die in Korinth, die gesagt haben, wie so viele heute, wenn ich so lebe wie der Paulus, so radikal für Jesus, wenn ich alles für ihn gebe, wenn ich Gottes Wort befolge, dann bin ich beengt. Dann bin ich eingeengt in meinem Leben. Und wie falsch das ist. Wie traurig das ist. Hey, wenn du so denkst, dann hast du Gottes Herz noch nicht wirklich verstanden. Gott sagt uns das, was er uns sagt, nicht weil er uns einengen will. Nicht weil er uns den Spaß verderben will. Sondern Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er uns lieb hat. Weil er es gut mit uns meint. Weil er weiß, dass Sünde, ja, kurze Zeit Spaß macht, aber dann bringt es Tod und Zerstörung in unserem Leben, in unsere Beziehungen. Weil er weiß, was am besten für uns ist. Weil ein heiliges Leben, ein heiles Leben ist. Das Wort steckt sogar drin in dem Wort heilig. Deswegen sagt uns Gott wie ein liebender Vater. Sag Kinder, steck nicht den Draht in die Steckdose. Spiel da nicht rum. Ja, es wird einen gewissen Kick geben. Aber letztendlich wird es dich umbringen oder dich verletzen. Und er sagt uns, wie ein liebender Vater seinen Kindern. Er sagt uns, wie wir gut leben können, wie wir heil leben können. Nur zwei Beispiele. Zum Beispiel, wenn Gott uns sagt, warte auf die Ehe, bevor du dich an anderen Menschen sexuell hingibst. Es ist so heil, es ist so schön, es ist so aufbauend, wenn du nicht vergangene Erfahrungen, vergangene Vergleiche dieser emotionalen Bindungen und Verletzungen aus früheren Beziehungen in deinem Leben hast und diese Dinge im Hinterkopf hast. Es ist so heil, wenn du mit einem Menschen diese Fülle an Intimität und Hingabe erfahren kannst, in der Sicherheit dieser vertrauten, hingegebenen Beziehung. Das ist so viel besser als irgendwie so ein kurzer Kick, hier und jetzt. Und dafür versäumst du den ganzen Segen, den Gott für dich hat, wofür du geschaffen bist. Es ist so viel besser als reine Lustbefriedigung mit so vielen Menschen des anderen Geschlechts, die du irgendwie erwischen kannst. Hey, dafür sind wir nicht geschaffen. Qualität ist besser als Quantität. So viel besser, die Fülle zu erleben mit einem Partner, den Gott dich hat, als den Durchschnitt von 100 anderen. Oder anderes Beispiel, wenn Gott uns sagt, vergib, wie ich euch vergeben habe in Christus. Warum sagt er das? Nicht um uns einzuengen, sondern weil es so heil ist, so gut, so befreiend ist, wenn wir versöhnt sind. Ist so viel besser als schlaflose Nächte und Bitterkeit und Magengeschwüre, die Unversöhnlichkeit mit sich bringt. Gott will uns nicht beengen. Gott will uns nicht berauben durch seine Verbote, durch seine Gebote. Sondern Gott will uns segnen. Gott will, dass wir heil und dass wir frei und dass wir gesund sind. Das ist sein Herz. Jesus hat gesagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich denke an Daniel 3, an diese drei jungen Hebräer, die wir dort sehen, die sich geweigert haben, Kompromisse mit der Welt einzugehen und sich vor diesen Götzen in Babylonien zu beugen. Und der Babylonierkönig Nebukadnezar, der ist stinkig geworden deswegen. Der war so richtig wütend. Und er hat sie fesseln lassen und hat sie in den Feuerofen werfen lassen. Und wo er so in diesen Ofen schaut, war der König plötzlich geschockt. Und er hat gesagt, siehe, ich sehe vier Männer umhergehen mitten in dem Feuer. Und keine Verletzungen sind an ihnen. Und das Aussehen des vierten, das gleicht einem Gottessohnes. Und an diesen drei Männern war nicht mal ein Haar versenkt. Es steht dort nicht mal der Geruch von Rauch. War in ihrer Kleidung. Das Einzige, was verbrannt ist, waren ihre Fesseln. Sind frei herumgegangen. Und sie haben Jesus erfahren. Da war dieser Vierte bei ihnen. Jesus ist ihnen begegnet. Er war da, er war ihnen nahe. Und das ist Gottes Herz für uns. Er will uns von den Fesseln der Welt befreien. Die sind die, die uns beengen und uns binden und uns abhängig und unfrei machen und uns versklaven. Er will uns befreien von diesen Fesseln der Welt, sodass wir in einer tieferen Intimität, in einer tieferen Vertrautheit mit ihm sein können, das erfahren können. Das ist wahre Lebensqualität. Und deswegen sagt Paulus den Korinthern hier, im Vers 11, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Wir haben unsere Herzen geöffnet euch gegenüber. Wir lieben euch. Und deswegen haben wir auch unseren Mund geöffnet und euch die Wahrheit gesagt in Liebe und euch korrigiert. Wir lieben euch und wir sind euch zugetan. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Ihr verschließt eure Herzen vor uns. Ihr verschließt eure Herzen vor der Wahrheit Gottes, vor der Fülle Gottes. Warum? Weil euer Herz diesen falschen Dingen, diesen Götzen dieser Welt zugewandt ist und weil ihr euren falschen, sündigen Lebensstil nicht aufgeben wollt. Und das ist so ein Gefängnis. Sünde und Selbstsucht ist so ein einsames, dunkles Gefängnis. Vers 13, gleicherweise zur Belohnung. Aber ich rede wie zu Kindern, wie ein liebender Vater mit seinen Kindern redet. Werdet auch ihr weit. Vers 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, das ist der Teufel, oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und ich werde euch ein Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Problem dieser Korinther, die in einer perversen Kultur gelebt haben, wie auch wir heute, das war, sie haben die Welt geliebt. Dinge dieser Welt, Lebensstile dieser Welt, Götzen dieser Welt, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Selbstverwirklichung und Karriere, Ruhm, Geld, Materialismus. Götzen waren eigentlich nur ein Symbol für gewissen Lebensstil. Na, wenn du dem Partyleben gefrönt hast, dann bist du halt in den Tempel von Bacchus gegangen, hast dich dort niedergeleert. Oder wenn du für Sex gelebt hast, bist du in den Tempel der Aphrodite gegangen und hast dich da mit den Tempelprostituierten vergnügt. Und ungewollte Kinder, die wurden dem Moloch geopfert und verbrannt. War der Gott für Fruchtbarkeit, für Erfolg, für Reichtum? So wie heute in unserem Land jedes zweite oder dritte Kind ermordet wird durch Abtreibung, weil es nicht in die Karrierepläne passt, weil sich's Menschen nicht leisten wollen, aber trotzdem Sex ohne Verantwortung haben wollen. Hat sich nicht viel geändert? Menschen beten noch immer dieselben Götzen an, nur die Symbole haben sich geändert, die äußere Verpackung. Und das Traurige ist, die Menschen glauben darin, Erfüllung zu finden und finden nur Leere und Zerstörung und Gebundenheit und Tod. Und Paulus sagt diesen Korinthern, ihr seid beengt in euch selbst, weil ihr diese falschen Dinge liebt, weil ihr der Welt nachläuft, aber ich liebe euch. Mein Herz gegen euch ist weit und ich will, dass ihr frei seid. Ich will, dass ihr gesegnet seid, dass ihr Gott nahe seid, dass ihr heil seid. Und seht hier, was seine Medizin ist für diese Korinther. Und auch für diejenigen von uns, die in Kompromissen leben, seine Medizin ist Absonderung. Er sagt, sondert euch ab von der Welt weg und sondert euch ab zu Gott, für Gott. Seht hier Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Was war ein Joch? kennt das wahrscheinlich, dieses Teil, dieses hölzerne Gerät, mit dem zwei Tiere zur Arbeit zusammengespannt wurden, um, sag mal, einen Pflug oder einen Wagen zu ziehen. Und so ein Joch anzufertigen, das war Präzisionsarbeit. Das musste genau passen. Das wurde auf jedes einzelne Tier, wurde das Joch extra angepasst. Das war wirklich eine Kunst. Weil wenn das Joch nicht wirklich gepasst hat, dann hat es dem Tier wehgetan. Dann hat es gescheuert und Wunden aufgerieben und das Tier hat geblutet und Schmerzen gehabt und war auch nicht sehr arbeitswillig, weil es ihm wehgetan hat, jede Bewegung. Und ich finde es interessant, dass Jesus ein Zimmermann war. Und als Zimmermann, er war damals spezialisiert auf das Anfertigen von Jochen oder Jochs. Jochen. Keine Ahnung, was die Mehrzahl ist von Joch. Und Jesus hat gesagt, kommt zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sein Plan für dein Leben, den er in seinem perfekten Wort offenbart, der ist perfekt für dich. Der ist ein Joch für dich, das sanft ist, das perfekt passt. Und noch besser, er sagt, ich will mit dir unter meinem Joch gehen. Oder besser, dass du mit mir unter meinem Joch gehst. Ich will dich in mein Joch einspannen, das perfekt zu dir passt. Deswegen ist sein Joch sanft. Deswegen ist seine Last leicht. Leute, jeder einzelne Mensch geht unter irgendeinem Joch. Unter welchem Joch willst du gehen? Willst du die Last deines Lebens mit einem Joch ziehen, das dir perfekt passt und in dem Jesus mitzieht? Oder willst du ein Joch, das dir nicht passt? Das dich reibt und das dich verwundet, das dir Schmerzen bereitet, das dir vielleicht sogar das Genick bricht und an dem jemand mitzieht, der in die falsche Richtung laufen will. Unter welchem Joch willst du gehen? Sieh, das ist das Joch, dieses falsche Joch, das ist das Joch, von dem Paulus hier spricht. Spricht von einem fremdartigen Joch. Das Joch eines anderen wirklich, ein Joch, was nicht zu dir passt. Das Bild, was Paulus hier gebraucht, ist aus 5. Mose Kapitel 22. Dort sehen wir ein Verbot, zwei unterschiedliche Tiere zusammenjochen. Du sollst nicht mit einem Rind und einem Esel zusammen pflügen, heißt es dort. Das wäre Tierquälerei, weil eins von diesen Tieren würde verletzt werden oder wahrscheinlich sogar beide. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, sagt der Herr uns durch Paulus. Es geht hier um Einfluss. Darum geht es bei dem Joch. Es geht um eine Verbindung, um eine Partnerschaft, die uns negativ beeinflusst. Gott sagt uns hier nicht, dass wir keinen Kontakt mit Menschen haben sollen, die Jesus nicht nachfolgen. Mit Nichtchristen. Keinen Kontakt. Nee, sagt er nicht, dass wir keine nichtchristlichen Freunde haben sollen. Dass wir uns vielleicht irgendwie in ein Kloster zurückziehen sollen, mit hohen Mauern. Nee, Jesus hat gesagt, wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Und wie können wir das sein? Wie können wir Menschen für Jesus erreichen, wenn wir keinen Umgang mit ihnen haben? Nee, es geht um Einfluss hier. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wie es gut für ein Schiff ist, wenn es im Wasser ist, aber wenn es sehr schlecht ist, wenn das Wasser im Schiff ist. Es geht hier um Beziehungen, die so eng sind, so tief sind, dass sie uns beeinflussen, negativ beeinflussen in diesem Sinn. Um Partnerschaften, wo wir nicht die Kontrolle haben, wo die andere Person die Führung übernimmt. Die andere Person mit einem anderen Lebensstil, mit anderen Lebenssinn, mit anderen Wertvorstellungen, mit anderen Zielen, als die ich habe als Christ. Wirklich andere Ziele, als Jesus hat. Seht hier in diesem Bild, das Joch, von dem er spricht, das ist Ihr Joch, nicht deines, ist ein fremdartiges Joch, das passt nicht auf dich. Es geht hier um Beziehungen, wo du dich nicht ausklinken kannst, wenn die anderen das Falsche tun wollen. Das, was nicht heilig, das, was nicht gerecht ist. Ein Beispiel dafür wäre sicher die Ehe. Wir Christen sollen nicht jemanden heiraten, der nicht an Jesus glaubt. Auch kein Namenschristen. Darum geht es hier nicht. Namenschrist ist nicht unbedingt ein Christ im biblischen Sinn. Nee, du sollst jemanden heiraten, der Jesus liebt, der radikal für ihn lebt. Jemand, der klar bekehrt ist, der klar von Neuem geboren ist, der Jesus radikal gehorsam sein will. Darum geht es hier. Und wenn das nicht ist, dann ist er wirklich ein Nichtchrist in diesem Sinn, ein Ungläubiger. 1. Korinther 7, da heißt es, ihr dürft heiraten, wen ihr wollt, nur im Herrn soll es geschehen. Klartext heißt das, ihr Christen sollt nur einen anderen Christen heiraten. Das heißt auch, dass wir als Christen nur eine Beziehung, einen Freund, eine Freundin haben dürfen oder mit jemandem verlobt sein sollen, der Jesus liebt. Weil diese Dinge sind wirklich Vorstufen zur Ehe. Wir sollten sowieso nicht mit jemandem eine Beziehung eingehen, wenn wir nicht die Absicht haben, zu heiraten oder noch nicht zu heiraten. Und wenn wir nicht glauben, dass derjenige oder diejenige die Person sein könnte, die Gott für mich hat. Diese Beziehungen dienen dafür, um das herauszufinden, um sich besser kennenzulernen. So eine Freundschaft, eine Beziehung soll nicht passieren aus Gruppendruck. Hey, ich brauche eine Freundin, weil alle eine Freundin haben. Oder auch nicht passieren, nur weil ich emotionale oder sonstige Bedürfnisse befriedigen will. Das wäre selbstsüchtig. Das hieße rumspielen mit jemand anderem, mit dem ich es nicht wirklich ernst meine und der wahrscheinlich für wem anderen bestimmt ist. Und das ist nicht heilig, das ist nicht gerecht, das ist nicht im Sinne Jesu. Aber ihr Singles, ihr Alleinstehenden, hört, was Gott euch hier sagt. Geh nicht unter ein Joch mit den Ungläubigen. Fisch nicht im falschen Teich. Ja, was, wenn ich jetzt verheiratet bin, mit einem Nichtchristen, sagen wir, ich bin verheiratet und ich bekehre mich, soll ich mich trennen von meinem Mann oder meiner Frau? Nein. Das ist, was Gott uns sagt. 1. Korinther 7 haben wir ganz klar gesehen, dann möchte Gott von dir, dass du bei deinem Partner bleibst und als Vorbild lebst und ihn so, wenn möglich, für Jesus gewinnst. Aber niemals soll ein Christ, der nicht verheiratet ist, sich in so eine Situation begeben. Es ist schwierig, so zu leben. Und einem Joch mit einem Ungläubigen, fragt die Frauen in unserer Gemeinde, die mit einem ungläubigen Ehemann verheiratet sind. Wir haben einige hier. Ihr Singles, fragt die. Können euch erzählen, es ist schwierig. Es ist ein Joch, was nicht passt. Du willst in die Gemeinde gehen? Ja, er hat keinen Bock drauf, er ist dagegen. Du versuchst die Kinder im Sinne Jesu zu erziehen, du sagst ihnen eines, er sagt ihnen was anderes. Du willst gerecht leben, er will, dass du die gezinkte Lohnsteuererklärung mit unterschreibst. Du willst heilig leben, dein Freund drängt dich, mit ihm ins Bett zu gehen oder irgendeinen perversen Film anzuschauen. Ist Reibung da, ist ein Joch, was nicht passt. Oder anderes Beispiel. Wäre vielleicht eine Geschäftsbeziehung, wo du nicht das Sagen hast. Sag mal, du gründest ein Unternehmen mit einem Nichtchristen, so 50-50. Und du willst ehrlich handeln, er will die Bilanz fälschen. Ja, bisschen Kompromisse muss man eingehen, wenn man erfolgreich sein will in dieser Welt. Du willst einen Teil des Gewinners ins Reich Gottes investieren, er denkt, das ist völlig schwachsinnig. Du willst die Mitarbeiter gut behandeln, er will sie ausquetschen bis ins Letzte. Das Prinzip hier, geh nicht unter ein fremdes Joch mit einem Ungläubigen, das gilt eigentlich für alle Beziehungen, für alle Freundschaften, für alle Partnerschaften, in denen nicht wir die andere Person positiv beeinflussen, sondern umgekehrt die nichtgläubige Person uns negativ beeinflusst. Das ist dann falsche Gemeinschaft, beziehungsweise ich bin noch nicht stark genug vielleicht in meinem geistigen Leben, um mit solchen Leuten zusammen zu sein. Wir haben da vor 2 oder 3 Wochen drüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass unsere Clique, die Leute, die uns wirklich prägen, von denen wir uns beeinflussen lassen, dass das Menschen sind, die Jesus lieb haben. Geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Ich denke, es ist okay, wenn ich ihn heirate. Er ist zwar nicht wirklich Christ, aber er ist ein guter, ein moralischer Mensch und er hat einen starken Charakter und er geht sogar in die Kirche zu Weihnachten und zu Ostern. Mann, und er sieht gut aus. Hat Muskeln wie Arnold. Stark wie ein Stier. Errate mal, wer du dann bist auf der anderen Seite des Joches. Bist der Esel. Oder umgekehrt. Ich bin so stark. Ich bin ein starker Christ. Ich habe eine starke Persönlichkeit. Ich werde nie Kompromisse eingehen. Es ist okay, wenn ich mit dir zusammen bin. Hey, sie ist sogar interessiert am Glauben. Und ich werde sie für Jesus gewinnen. Und überhaupt, ich meine, sie ist so süß. Wie könnte ich das ablehnen? Errate mal, wer du bist. Du bist der Hornochse. Die Wahrheit ist, du lebst eigentlich schon in einem Kompromiss gegen Gottes Wort in dieser Beziehung. Und bist schon verblendet. Du siehst schon nicht mehr wirklich klar, was richtig und was falsch ist. Bist unter einem fremden Joch. Das wird dich verletzen. Wenn du falsch zusammengejocht bist, das war damals wirklich so, dass oft gerade das schwächere Tier, das kleinere Tier, dem stärkeren, größeren Tier das Genick gebrochen hat. Ich möchte vielleicht mal ein kurzes Experiment machen. Ich brauche dazu eine Freiwillige. Wer von euch Single-Mädels möchte dann sich freiwillig zur Verfügung stellen? Mädels. Irgendwer. Guck mal, Laura. Danke, dass du dich freiwillig gemeldet hast. Es ist wirklich nicht schlimm. Komm mal davor. Alles, was du tun musst, ist, stell dich bitte auf diesen Stuhl hier. Hey Laura, du weißt... Ich bin der Mann deiner Träume. Ich meine, ich bin unheimlich sympathisch. Genau, man der netteste Mann, den du je kennengelernt hast. Und ich habe so einen tollen Charakter. Ich bin so humorvoll. Und man bin ich stark. Ich sehe. Das richtig gut aus. Ich meine, ich muss euch das nicht erzählen. Und du bist total beeindruckt von mir. Total verliebt in mich und weißt du was? Wunderbarer Zufall, zufällig bin ich auch an dir interessiert. Wie kannst du das Angebot ausschlagen und so sage ich, hey Baby, willst du mit mir gehen? Du hast gesagt, ja, okay. Und so sind wir in Beziehung miteinander. Du bist jetzt eine gute Christin und natürlich willst du mich raufziehen auf dein Level. Du willst mich jetzt zu Jesus bringen. Muss ich noch erwähnen, das kleine Problem dabei ist, ich bin noch nicht wirklich gläubig. Ich meine, gehe in die Kirche, Weihnachten und zu Ostern, aber naja, nicht so radikal. Okay, Laura, zieh mich mal hoch. Zieh. Okay, danke Laura, das war dein Part. Applaus für die Laura. Laura, was haben wir gelernt in diesem Experiment? Wir haben gelernt, es ist einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Und Leute, ich habe das so oft beobachtet. So oft. Gerade in der Gemeinschaft, wo ich mich bekehrt habe, wo 80, 100 Jugendliche waren, so viele gesehen, die Kompromisse eingegangen sind, sich an Nichtchristen angelacht haben oder sich anlachen haben lassen von einer Nichtchristin, und die heute nicht mal mehr mit Jesus leben. Es ist einfacher, jemanden runterzuziehen, als jemanden hochzuziehen. Also hört auf das, was Gott sagt hier. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Keine. Entweder du bist gerecht oder du bist ein Gesetzesbrecher, aber du kannst nicht beides sein. Schließen sich aus. Oder welche Gemeinschaft liegt mit Finsternis? Keine. Weil sobald du das Licht aufdrehst, ist nicht mehr finster. Auch das schließt dich aus. Oder welche Übereinstimmung Christus mit dem Teufel? Keine. Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Keine. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Das wäre für Juden unvorstellbar gewesen, Götzenbilder in den Tempel Gottes zu stellen. Und wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Jeder einzelne von uns, der Jesus vertraut, ist ein Tempel für Gott. Und Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und wir sind auch als Gemeinde gemeinsam der Tempel Gottes. Und er ist gegenwärtig in unserer Mitte. Vers 17, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Dieses perverse Magazin oder Video, die gesinkte Steuererklärung, die Drogen, den Menschen, mit dem du nicht verheiratet bist, auf eine sexuelle Art und Weise. Und ich werde euch ein Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Seht ihr, der Segen von Absonderung von weltlichem Einfluss ist eine intimere Beziehung mit Gott. Ist eine tiefere Gotteserfahrung. Gott ist ein Vater, der seine Kinder segnen will. Er ist wie ein Vater, der zu seinen Kindern sagt, kommt Kinder, wascht euch, zieht euch um, zieht euch saubere Klamotten an. Ich will euch heute mit mir nehmen. Ich will euch heute mit mir ausführen in ein super tolles, feines Restaurant. Klasse. Kinder, die sagen, juhu, und dem Papa folgen, die werden einen tollen Abend verbringen mit ihrem Papa. Aber wenn sie sagen, ich will nicht, will mich nicht waschen, ich mag meinen Dreck, dann wird sich Papa nicht freuen über sie. Er wird sie noch immer genauso lieb haben als seine Kinder, aber er kann sie nicht segnen, wie er will. Er kann sie nicht mitnehmen in das feine Restaurant. Und so, während die gehorsamen Kinder einen tollen Abend im tollen Restaurant mit ihrem Papa verbringen, sitzen die ungehorsamen, dreckigen Kinder vielleicht irgendwo im Drive-Thru bei McDonald's und würgen an ihrem Fast-Food. Wisst ihr, warum es Fast-Food heißt? Fast-Food, fast ein Essen. Muss nur übersetzen. Ich kenne Englisch, ich kann Englisch. Ich kenne mich aus. Und das ist, was so viele in ihrer Beziehung mit Gott tun. Die würgen herum am Fastfood dieser Welt, statt sich zu waschen und den himmlischen Vater und seine Segnungen zu genießen. Und sie verpassen den Segen, den Gott für sie hat und wirklich das, worum es im Leben geht. Deswegen sagt uns Paulus im Kapitel 7 in Vers 1, und keine Panik, wir sind in einer halben Minute fertig. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Es geht nicht nur um das Äußerliche, was wir mit unserem Leib tun, was wir angreifen, was wir anschauen, wo wir hingehen, sondern es geht auch um unseren Geist, um das, was wir denken, um unsere Gedanken, unser Herz. Auch das wollen wir reinhalten. Und Jesus sagt uns, der Schlüssel zu einem reinen Leben ist wirklich ein reines Herz. Das um das Innere. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wieder, wir wollen das tun, weil wir Ehrfurcht haben, weil wir Respekt haben vor dem reinen und heiligen Gott, der uns erschaffen hat und der uns so lieb hat und weil wir ihm nahe sein wollen. Jakobus sagt uns, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen, ihr mit geteilten Herzen, die ihr in Kompromissen lebt. Und Paulus sagt, gebt uns Raum in euren Herzen, denn wir haben niemand Unrecht getan, wir haben niemand zugrunde gerichtet, wir haben niemand übervorteilt. Hey, wir meinen es gut mit euch. Wir sind ehrliche Diener Gottes, wir sind wahre Repräsentanten Christi, wir haben sein Herz für euch. Nicht um zu verurteilen rede ich, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, um mit zu sterben und mit zu leben. Ich ermahne euch und korrigiere euch, nicht aus Selbstgerechtigkeit oder weil ich ein Klugscheißer bin, irgendwie Besserwisser oder mit so einer kritischen, verdammenden Einstellung, sondern weil ich euch liebe, weil ich besorgt um euch bin, weil ich das Beste für euch will. Ich will, dass ihr frei seid und heil seid und gesegnet seid und ihm nahe seid. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir wollen anerkennen, dass das wirklich gut ist und heil ist, was du uns sagst. Und Gott, wir wollen hier aus diesen Versen dein Herz raushören, dass du diese Dinge sagst, weil du uns lieb hast. Und weil du uns segnen willst, weil du uns beschenken willst als liebevoller Papa. Herr, und so wollen wir am Anfang dieses Jahres wieder ganz neu, ganze Sache machen mit dir, Gott. Wir wollen sagen, Herr, wir vertrauen dir, dass dein Wort Wahrheit ist. Und Gott, wir wollen unser Leben danach ausrichten, weil es heil ist und weil es gut ist und weil es richtig ist. Und Vater, ich bete, dass du zu uns sprichst. Gerade jetzt, dass du jeden persönlich zeigst, wenn da noch Kompromisse da sind in unserem Leben. Und ich bitte dich, Gott, dass wir diesen Jahresanfang benutzen, um ja wieder mal Priorität richtig zu setzen. Es neu auszurichten, wenn es notwendig ist. Auf dich, Herr. Wir wollen dir nahe sein und Jesus, wir wollen nichts versäumen, was du für uns hast. Wir lieben dich, Herr, wir danken dir für das, was du für uns getan hast. Wir beten dich jetzt, dass du die kommende Woche segnest und uns nahe bist. In Jesu Namen beten wir. Amen.